Willkommen beim Götze-Podcast Hörbar. Wissen rund um Sicherheitsventile für unterwegs und zwischendrin. Dieser Podcast bietet fundierte Informationen, technisches Hintergrundwissen und Erfahrungsberichte aus der Welt der Sicherheitsarmaturen. Unsere Experten bringen Fachthemen auf den Punkt. Kompakt, klar und praxisrelevant.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Jean-Samuel Lin von Götze KG. Auch ich bin wieder einmal an der Götze Hörbar hier im Tonstudio und freue mich, Sie zu einem weiteren Podcast begrüßen zu dürfen. Unser heutiges Thema: Absicherung im Brandfall, Herausforderungen, Ansprüche und Veränderungen im Armaturenbereich im Falle eines Brandes. Hierzu spreche ich heute mit Daniel Poljak. Daniel ist einer unserer Ingenieure und verantwortlich für die Baureihen der Absperrarmaturen 2140 und 2180. Hallo Daniel, freut mich, dich heute hier im Tonstudio zu haben.
Hallo Samuel, ich freue mich auch, hier zu sein und mal über dieses spannende Thema zu sprechen.
Als Entwickler bei uns in der Firma Götze betreust du vor allem das Produkt oder unsere Baureihe der Absperrarmaturen für die kryogenen Anwendungen. Hier haben wir nun auch eine Zulassung, die eben den Brandfall absichert. Was versteht man unter Fire-Safe-Normen bei Industriearmaturen und warum sind sie gerade bei kryogenen Medien so wichtig?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Vielleicht sollten wir erstmal kurz über kryogene Medien sprechen. Was verstehen wir denn darunter? Kryogene Medien sind tiefkalt gelagerte flüssige Gase, die in unterschiedlichen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Wir haben hier jetzt im Speziellen, was die Firesafe-Normen angeht, sprechen wir natürlich über die entzündlichen Gase oder vielleicht auch die stark oxidierenden, brandbeschleunigenden Gase. Bei den entzündlichen Gasen, da haben wir natürlich das Erdgas. Die meisten Leute kennen es als LNG. Das wird bei minus 162 Grad Celsius gelagert. Wir haben den Wasserstoff, der wird bei minus 255 Grad Celsius gelagert. Das ist natürlich nochmal eine ganze Ecke kälter als das Erdgas. Und dann hatte ich ja noch anfangs gesagt, wir haben oxidierend, brandbeschleunigend. Das ist natürlich der Sauerstoff, der ja auch in sehr vielen Industrieprozessen zum Einsatz kommt. Der wird bei minus 183 Grad gelagert. Mhm. Genau, und wenn dann natürlich so ein kritisches Gas freigesetzt wird, insbesondere im Brandfall, dann haben wir natürlich ein erhebliches Risiko für Mensch, Umwelt und auch für die Anlagen natürlich. Und deshalb gibt es natürlich wie immer in unserer Branche große Regelwerke, die dann den Einsatz von diesen Armaturen letztendlich vorschreiben, also firesafe geprüfte Armaturen vorschreiben.
Ja.
Genau. Und was macht denn diese Firesafe-Norm? Die Firesafe-Norm, die beschreibt eigentlich das Prüfverfahren, wie so ein Ventil unter realistischen Bedingungen geprüft werden muss. Ja, so dass es letztendlich einem Brand mehr oder weniger widersteht.
Mhm.
Genau. Und das Ziel letztendlich dieser Prüfungen ist immer, die Dichtheit der Armatur zu gewährleisten, auch unter dieser extremen Hitze.
Mhm.
Genau, so dass sich halt im Ernstfall kein Medium den Behälter verlässt.
Ja. Gehen wir mal zurück auf das Produkt. Wir haben die Absperrarmatur an einem stationären Behälter. Der Behälter beinhaltet entweder ein oxidatives Medium, Sauerstoff oder eben LNG oder ein anderes brennbares Gas. Und im Brandfall muss quasi das Ventil noch dicht bleiben, ohne dass die internen Komponenten quasi verschmelzen und dadurch es zu einer Leckage kommt. Das war das, was du beschrieben hast, was im Brandfall im Sinne von abgesichert werden soll.
Genau, genau.
Jetzt gibt es zwei zentrale Firesafe-Normen, die ISO 10497 und die API 607. Was unterscheidet diese beiden Normen voneinander und für welche Ventiltypen sind sie eigentlich gedacht?
Das sind die zwei zentralen Normen, die sich mit dem Thema Firesafe beschäftigen und auch immer wieder an allen in unterschiedlichen Regelwerken dann auch wieder angezogen werden. Im Endeffekt unterscheidet die Normen nicht wirklich viel. Sie kommen aus unterschiedlichen Welten. Die API kommt aus der, ist ja eine amerikanische Norm, kommt aus der Öl- und Gasindustrie. Die ISO ist ein internationales Regelwerk, das auch breiter aufgestellt ist. Ja. Die API ist auch ein bisschen so geschrieben, dass es sich mehr um weichdichtende Kugelhähne, so wie sie halt dort in der Öl- und Gasindustrie ziemlich häufig zum Einsatz kommen, ja, dass sie sich da so ein bisschen mehr drauf konzentriert. Sie ist allerdings auch bei anderen Armaturen anwendbar. Die ISO ist da jetzt nicht ganz so spezifisch, die lässt eine viel breitere Range an Armaturen zu und kann dann dementsprechend auch oder wird dementsprechend auch in ganz anderen Anlagen außerhalb der Öl- und Gasindustrie angezogen.
Ja.
Zum Beispiel gibt es die Luftzerlegungsanlagen. Da wird ja die Luft in ihre Bestandteile zerlegt und da fallen natürlich die ganzen Spurengase, die in der Luft da enthalten sind, da auch an. Und darunter ist natürlich dann auch Sauerstoff und Methan und all diese Gase. Und die muss man halt dann auch ordentlich handhaben. Und da kann es dann ja auch zu Bränden oder irgendwas kommen. Dementsprechend muss es genauso abgesichert sein wie in der Öl- und Gasindustrie letztendlich. Ja. Genau, die Wasserstoffsysteme sind natürlich in aller Munde. Auch da haben wir ein sehr leicht entzündliches Gas, das auch ordentlich abgesichert muss. Die Regelwerke sind dort noch nicht ganz so klar, aber die Richtung ist eigentlich klar, in die es da geht.
Mhm.
Genau, also was machen denn die beiden Normen? Beide Normen verlangen eigentlich eine Feuerprüfung. So bei ca. 950 Grad werden die Ventile abgefackelt, 30 Minuten lang. Und es muss halt eine Dichtheit gewährleistet sein. Und das ist letztendlich in beiden Normen niedergeschrieben. Welche Norm letztendlich gefordert ist, hängt eigentlich vom Einsatzbereich oder von den Projektanforderungen ab. Am Ende des Tages sorgen beide Normen dafür, dass kein Medium in Ernstfall austritt.
Ja. Also grundsätzlich, um es zusammenzufassen, beide Normen behandeln den Brandfall in verschiedenen Anlagen und Systemen. Das eine etwas spezifischer, die API 607, und die andere etwas breiter, die ISO 10497.
Genau.
Mit dem Ziel, dass das Ventil dem Brandfall und dem Test für 30 Minuten 950 Grad widersteht und auch in dem Fall noch dicht ist. Das heißt, das Ventil wird einmal im Kalten sowieso, ne? Wir reden ja hier über kryogene Armaturen.
Genau. Kalt ist es in der Regel, ja.
muss einmal das Kalte widerstehen, ja. Dann gibt es die Ambient Temperature, also die Normaltemperatur und dann auch die Temperatur im Brandfall. Und in beiden oder in allen drei Fällen so gesehen muss das Ventil dicht sein.
Genau. Was man vielleicht noch kurz nachschieben könnte, wäre, wenn man jetzt so eine Prüfung macht nach ISO 10497 oder API 607, dann reicht da in der Regel auch eine Prüfung, die deckt letztendlich alles ab und man bekommt dann praktisch beide Zertifikate. Da muss man jetzt keine gesonderten Prüfungen machen.
Okay.
Die sind letztendlich so nah beieinander, dass das alles mit einer Prüfung abgedeckt ist.
Okay, also eine Prüfung, ein Testzyklus quasi für beide Normen.
Genau, und dann bekommt man den Stempel für beides.
Okay. Daniel, warum hat sich Götze entschieden, eine Absperrarmatur für den Brandfall zu entwickeln? Und wie sah der Weg der Entwicklung aus von der Standard-Kühlarmatur zu einer für den Brandfall sicheren Absperrarmatur?
Vorweg, das war ein langer, steiniger Weg. Ja. Wir hatten die Baureihe 2140 und 2180, die nach DIN EN 1626 abgenommen ist.
Das ist die Standard-Kryonorm für
genau.
Kryogene Behälter und Systeme?
Genau, speziell für die Absperrarmaturen.
Mhm.
Und naja gut, die 2180, das ist ja eine Buntmetallarmatur, die braucht man da gar nicht braucht man sich keine Gedanken drüber machen, das schmilzt alles bei diesen Temperaturen. Dementsprechend bleibt noch die 2140, das ist eine Edelstahlarmatur. Die haben wir dann auch herangezogen und letztendlich fit für diese Anwendungen gemacht. Ja, was haben wir da gemacht? Wir haben uns die ganzen Materialien angeschaut, haben alles rausgeworfen, was jetzt diese Temperatur nicht aushält, und gegen resistente Materialien ausgetauscht. Das ist einfach mal so ganz lapidar dahergesagt, ja. Und dazu hat man da letztendlich mal einen ersten Prototyp aufgebaut und ist mit diesem Prototyp ins Feuer gegangen und hat das mal getestet. Und dann gab es natürlich Sachen, die haben auf Anhieb funktioniert, Sachen, die haben nicht auf Anhieb funktioniert und sogar Stellen, die hatten gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann ging das Ganze los, dass man immer diese zwei Welten, immer zwischen diesen zwei Welten letztendlich hin und her gesprungen ist. Man hat was im Feuer ausprobiert. Wenn es im Feuer funktioniert hat, ist man in die Kälte gegangen, hat geschaut, ob es in der Kälte funktioniert. Und wenn nicht, dann hat man da wieder Anpassungen gemacht. Mit den Anpassungen ist man wieder ins Feuer. Und dann war das eigentlich so ein iterativer Prozess, in dem man sich quasi immer näher dem finalen Produkt nähert. Viel rechnen, viel simulieren kann man nicht bei diesen hohen Temperaturen. Das ist alles thermisch überbelastet. Man muss es einfach ausprobieren. Gott sei Dank haben wir uns dann auch recht schnell bei Götze in die Lage versetzt, beides ordentlich testen zu können. Also das Tiefkalte auf unserem Kryo-Prüfstand und auch das Heiße haben wir uns dann einen Ofen angeschafft, um mit dem das letztendlich dann mal auf die Schnelle testen zu können.
Ja. Quasi während der Entwicklung liefen die Tests sowohl im Kalten als auch im Warmen, also im Heißen, intern ab, bis man dann eine Lösung hatte, mit der man nochmal ins Rennen bzw. ins Feuer gegangen ist für die tatsächliche Feuersicherheitsprüfung.
Genau, genau.
Welche technischen Merkmale machen das Absperrventil bzw. die Firesafe-Armatur nun aus und machen sie geeignet für diese extremen Einsatzbedingungen im sowohl tiefkalten als auch im sehr heißen, um auch unter Feuer noch beständig zu sein und eben das Medium zu halten, also nicht zu einer Leckage zu führen?
Ja, prinzipiell, wir sprechen da zum einen über die Spindelabdichtung. Ja. Die muss anders aufgebaut sein. Wir sprechen über die Gehäusedichtung, also dass die Dichtung zwischen Ventilkörper und dem Deckel, ja, dem Oberteil. Das sind die zwei Stellen, die das Ventil Richtung Atmosphäre abdichten.
Ja.
Und dann noch die dritte Stelle, nämlich den Kegel, der quasi die innere Dichtheit gewährleistet, sodass nichts durchs Ventil durchfließt.
Ja.
Ich denke mir, da haben wir gerade jetzt für die Kegeldichtung haben wir eigentlich eine sehr innovative Lösung gefunden, die uns auch stark von unseren Marktbegleitern unterscheidet. Wir haben eine primäre Weichdichtung, die den Regelbetrieb letztendlich genauso wie beim Standard-Kryoventil abdeckt.
Ja.
Das ist ja eigentlich ja, das tägliche Business dieses Ventils. Das muss es gut können. Ja. Und dann haben wir noch eine nachgelagerte metallische Dichtung, die dann letztendlich im Brandfall, also bei Temperatureinwirkung, erst zum Einsatz kommt.
Mhm.
Das heißt, sie ist die ganze Zeit nicht im Einsatz. Dementsprechend erfährt sie halt auch keinen Verschleiß.
Ja.
Und sobald dann diese Temperatureinwirkung eintritt, sorgt so ein Federmechanismus da dafür, dass diese nachgelagerte Dichtung nachgesetzt wird und gegen das Ventilgehäuse drückt und dann im Brandfall metallisch abdichtet.
In der Tat innovativer Ansatz, so mit der Kombination zu arbeiten, dass der Standardfall eben im Tiefkalten immer noch weichdichtend ist, weil da ist mit einer metallischen Dichtung eher das Thema der Leckage im Regelfall.
Genau.
Und dann wird nachgeschoben quasi in der thermischen Veränderung des Ventils die metallische Dichtung. Wie wurde das Ventil jetzt konkret getestet? Wie sieht dieser Testzyklus aus? Du hattest es ganz kurz beschrieben, am Anfang 30 Minuten, Temperaturen von 950 Grad. Wie darf man sich diesen Aufbau vorstellen? Was ist das komplette Ventil mit Antrieb, Handrad und Oberteil? Ist es nur der Körper? Ist es eine Mischung aus allem oder sind es mehrere Zyklen?
Das ist ja alles in der Norm niedergeschrieben, wie das abzulaufen hat. Und im Endeffekt ist es ein simulierter Brand,
ja.
Ein unter Realbedingungen letztendlich simulierter Brand. Und man muss sich das halt so vorstellen: Man nimmt das Ventil in Gänze und legt das einfach auf einen überdimensionalen Grill und tut am Eingang des Ventils eine Rohrleitung anflanschen. die dann das Ventil mit Wasserdruck beaufschlagt. Und auf der anderen Seite kommt auch nochmal ein Stück Rohrleitung dran. An dieser Stelle wird dann letztendlich die Leckage gemessen, die durch das Ventil durchgeht. Also die Sitzleckage, die innere Leckage. Genau, und wenn dann dieser Prüfaufbau aufgebaut wurde, dann wird das Feuer entzündet. Im Endeffekt ist es wie ein großer Gasgrill. Und dann haben wir eine Gasflamme. Das wird alles überwacht. Wir haben Temperatursensoren im Ventil. Wir haben Kalorimeter, die um das Ventil platziert sind, um das alles vernünftig zu messen und auch sicherzustellen, dass letztendlich alle Ventile, die dort irgendwie auf diesen Grill kommen, ja auf gleiche Art und Weise getestet werden. Ja, muss es sichergestellt sein, dass das eine nicht heißer wird als das andere.
Ja.
Genau, und das wird dann alles überwacht und dann sind Flammtemperaturen bis maximal 1000 Grad zulässig und das Ventil muss dann auch bestimmte Temperaturen erreichen, damit die Prüfung auch als erfolgreich gewertet werden kann. Wenn die 30 Minuten vorbei sind, die Temperaturen alle in dem Bereich waren, wie man sie haben möchte oder wie sie von der Norm spezifiziert sind, dann wird gelöscht. Ja, also das ist letztendlich auch wie, da denkt man ja, die Feuerwehr, die Werksfeuerwehr auf dem Chemiegelände braucht 30 Minuten eventuell, bis sie dort ist.
Ja.
Ist doch eine recht lange Zeit, aber vielleicht haben wir auch keine Werksfeuerwehr auf dem Gelände. Und dann im Anschluss wird das Ganze in 10 Minuten zwangsgekühlt auf kleiner 100 Grad. Ja, also das ist natürlich eine extreme thermische Belastung für das Gerät.
Ja.
Wenn es dann in dieser kurzen Zeit von 1000 Grad auf kleiner 100 Grad runtergekühlt wird und über diesen ganzen Zeitraum wird die Leckage gemessen, die Sitzleckage. Ja, also während den 30 Minuten und auch diese 10 Minuten Löschvorgang im Anschluss. Da werden die ganze Zeit wird die Leckage gemessen und die Grenzwerte sind doch recht klein. Also es liegen im Bereich einer normalen metallischen Dichtung. Also da ist nicht viel Spielraum drin. Das muss dann schon gut funktionieren, damit man diese Leckagewerte überhaupt halten kann. Dann muss das Ventil auch nochmal geöffnet werden. Jetzt ist es so, wir haben das Ventil ja im Jahr 2024 entwickelt und just in diesem Jahr kam dann auch eine neue Version der Norm auf den Markt und da war dann auf einmal eine verschärfte Prüfung definiert, die es so vorher nicht gab. Das war dann auch doch ein bisschen überraschend für uns, ja. Da hatten wir uns nicht drauf eingestellt. Das ist dann so, dass das Ventil geöffnet werden muss und wieder geschlossen werden muss und anschließend muss nochmal für 5 Minuten die Leckage gemessen werden. Ja, das, wenn man sich das so vorstellt, da ist jetzt alles, die ganzen Dichtungen, die da drin sind, sind alle verbröckelt und das ist natürlich dann äußerst ungünstig, wenn man das dann aufmacht und wieder zumacht und eventuell bleibt dann irgendwie so ein verschmorter Brocken da irgendwo drin liegen und sorgt dann letztendlich dafür, dass es alles wieder nicht dicht wird, so wie das eigentlich normalerweise dicht wird. Also das verschärft die Prüfung extrem. Wir hatten es dann Gott sei Dank so bestanden und ich denke mal, wir sind dann auch die Ersten in der Branche, die nach dieser neuen Norm geprüft haben. Ich denke, das wird die anderen auch vor Herausforderungen stellen.
Absolut. Ich meine, wenn man nach dem Brandfall allein den Antrieb betätigt und die Sekundär- und Tertiärdichtungen, die ja oben quasi verschmort oder verbröckelt sind, ja. Allein diese Bröckchen oder dieses noch träge Masse oder genau. Klebrige Masse kann genau. Ja den Antrieb komplett blockieren.
Genau, oder sich einfach so zwischen die Dichtflächen setzen und dann ist die Dichtwirkung, die metallische Dichtwirkung, die ja doch immer anfällig ist, schnell hin, ja. Ja.
Eine Herausforderung, aber mit einer bestandenen Lösung.
Genau.
Wir halten nochmal fest, der Brandfall wird simuliert auf einer Feuerfläche, dem überdimensionierten Grill, wo für 30 Minuten mit Flammen bis zu Temperaturspitzen von 1000 Grad das Ventil heiß gemacht, befeuert wird. Währenddessen wird durch eine Wasserzuleitung die Leckage gemessen. Dann wird schnell runtergekühlt, wie es in tatsächlichen Realbedingungen auch sein kann. Löschfahrzeug kommt an, für 10 Minuten auf unter 100 Grad runtergekühlt mit entsprechenden Auswirkungen auf die Materialien. Und auch da nochmal die Leckagemessung. In welchen Branchen und Anwendungen kommt so eine Ventil nun zum Einsatz? Und welche Vorteile bietet die Lösung von Götze gegenüber anderen Herstellern?
Der Markt für verflüssigte Gase, der wächst. Ja, das ist ja in aller Munde. Wir distanzieren uns vom Öl, gehen mehr in Richtung LNG und auch die Wasserstoffanwendungen werden Realität und dementsprechend rückt alles so ein bisschen in Richtung der tiefkalt verflüssigten Gase und dementsprechend macht natürlich Sinn, dass man sich da damit beschäftigt. Ja. Und wo kommen denn jetzt unsere Ventile heute schon zum Einsatz? Wir kennen Beispiele, wo sie jetzt in der Energieversorgung eingesetzt werden oder auch schon die zuvor erwähnten Luftzerlegungsanlagen, in Biogasanlagen, da fallen ja dann auch diese Kohlenwasserstoffgase wie Methan oder sowas an.
Ja.
Dann natürlich auch ganz bewusst in diesen Power-to-Gas-Anlagen, wo dann Strom in Form eines Gases gespeichert oder Energie in Form eines Gases gespeichert wird. Oder halt auch in Gastankstellen, wo nachher das Gas letztendlich an Fahrzeuge oder was auch immer verteilt wird. Letztendlich kann man sagen, die Ventile kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Sicherheitsanforderungen gelten.
Wie stellt man jetzt sicher, dass dieses Ventil mit den Zulassungen in der Serie beziehungsweise im Lebenszyklus der Baureihe weiterhin funktioniert? Gibt es da wiederkehrende Auflagen, wiederkehrende Prüfzyklen?
Wir setzen dort auf eine durchgängige Qualitätssicherung. Die fängt bei der Materialprüfung an. Es dürfen nur geprüfte Materialien verwendet werden. Dann haben wir eine durchgehende Fertigungsüberwachung, um natürlich die Maßhaltigkeit der Teile zu gewährleisten. Dann kommt natürlich noch on top die Endkontrolle, wo jedes einzelne Ventil auf den Prüfstand kommt und dann auch wieder nach entsprechenden Normen umfassend getestet wird.
Mhm.
Genau, das ist so die Qualitätssicherung und wie wir sicherstellen, dass das Ventil auch vernünftig getestet unser Haus verlässt. Und wenn es dann im Einsatz ist, dann profitieren wir letztendlich vom modularen Aufbau des Ventils, weil dieser modulare Aufbau letztendlich eine einfache Inspektion und Wartung ermöglicht.
Ja.
Wartung kommt immer dann zum Tragen, wenn das Ventil doch schon öfters im Einsatz war und man möchte jetzt mal Dichtungen wechseln, die Verschleißteile wechseln.
Mhm.
Das hat natürlich so ein Ventil und das ist natürlich auch zu empfehlen, die in einem gewissen Turnus, je nachdem wie belastet das Ventil ist, zu wechseln. Und da haben wir es dem Kunden eigentlich auch recht einfach gemacht. Wir bieten entsprechende Ersatzteilpakete an und die sind auch einfach zu wechseln. Ja, so. Und dadurch bleibt auch die Armatur über einen langen Zeitraum zuverlässig und widersteht diesen extremen Bedingungen.
Wunderbar. Also im Gesamtportfolio für Götze ein weiterer Baustein, eine weitere Ergänzung im Portfolio hier explizit für tiefkalte Gase. Eben nicht nur in Anführungszeichen nur eine Abschirmarmatur für den tiefkalten Bereich zu haben, aber eben auch für den Brandfall dem Kunden zu ermöglichen, ein Ventil bei uns zu beziehen. Brandfall ist natürlich im Ermessen des Kunden zu entscheiden, wo ist das Risiko, der Risk Analysis der Anlage, wo kann es zu einem Brandfall kommen und wo brauche ich diese Armatur?
Genau.
Oder gibt es gewisse Systeme, die das immer vorschreiben?
Mir sind Regelwerke bekannt, die das tatsächlich vorschreiben, dass das dann benötigt wird.
Ja.
Ansonsten kann es natürlich auch in anderen Gebieten sinnvoll sein, das einzusetzen. Das muss dann letztendlich der Anlagenbauer entscheiden, ob er da eine Armatur mit diesem Zertifikat einsetzt oder nicht.
Daniel, vielen Dank für diese spannende Einblicke in die verschiedenen Normen zum Thema Firesafe-Absicherung im Brandfall, für die vor allem auch Einblicke in die Entwicklungsarbeit, die du hattest während der Weiterentwicklung der Armatur. Sehr spannend und mit tollen Lösungsansätzen. Vielen Dank dafür.
Ich habe letztendlich zu danken, mal über dieses Thema hier so sprechen zu dürfen. Das findet ja in der Regel hinter verschlossener Tür alles statt. Und das mal Menschen zu erzählen, was dort eigentlich, wichtig ist und auf was es ankommt und wie man das umgesetzt hat, das macht dann doch auch Freude. Bedanke mich und tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie heute wieder bei uns waren. Bis zum nächsten Mal an der Götze Hörbar.
Hörbar. Wissen rund um Sicherheitsventile für unterwegs und zwischendrin.